DW Menschen und Märkte.
Pessimistische Gutachter, herabgestufte Spanier und Griechen, die noch mehr Zeit bekommen könnten. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Es ist Oktober, es kommt die Zeit für die Herbstgutachten der großen Wirtschaftsforschungsinstitute. An diesem Donnerstag scheint die Sonne. Für Tage wie heute ist der Begriff goldener Oktober erfunden worden. Aber die Wirtschaftsweisen lassen sich durch solche Nebensächlichkeiten natürlich nicht beeindrucken. In ihren Herbstgutachten werfen sie einen kühl analysierenden Blick auf die Rahmendaten und kommen zu dem Schluss, es wird kalt werden. Ihre Wachstumsvorhersagen haben sie glatt halbiert. Peter Stützle mit Einzelheiten.
Wir wissen nicht genau, war eine Formulierung, die den Professoren auf dem Podium der Bundespressekonferenz in Berlin immer wieder und in verschiedenen Variationen über die Lippen kam. Die Weltwirtschaft befinde sich in diesem Herbst in einer Schwächephase, eine Folge der Krise im Euroraum wie auch der vorangegangenen Finanzkrise, konstatierte Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
Je länger eine durchgreifende Erholung auf sich warten lässt, desto mehr wird Unternehmen und privaten Haushalten, aber auch den Regierungen bewusst, dass die langfristigen Wachstums- und Einkommensaussichten schlechter sind als bisher gedacht. Auch deshalb bemühen sie sich verstärkt, ihre Verschuldungspositionen zurückzuführen.
Das wirke dämpfend auf Investitionen wie auch auf den privaten Konsum. Auch in Deutschland, das sich bisher gut geschlagen habe, mache sich das zunehmend bemerkbar. So erwarten die Konjunkturforscher zum Jahresende hin eine Abschwächung und aufs ganze Jahr 2012 gesehen ein Wachstum von gerade mal 0,8% nach 3% im Vorjahr. Für 2013 erwarten sie eine Erholung im zweiten Halbjahr, was für das Gesamtjahr zu einem Wachstum von 1,0% führen könnte. Könnte, denn alles oder zumindest viel hängt davon ab, wie die Euro-Krise bewältigt wird. Über die richtigen Instrumente dafür haben die Institute unterschiedliche Ansichten. In einem aber sind sie sich einig. Für den Fall, dass die Stabilisierungsbemühungen scheitern, sollte es für die Krisenstaaten ein geordnetes Insolvenzverfahren geben. Denn sonst würde die Europäische Zentralbank wohl immer mehr Staatsanleihen aufkaufen und damit das Inflationsrisiko steigern. Joachim Scheide vom Institut für Weltwirtschaft meint aber,
nach dem bisherigen Ablauf des Krisenmanagements scheint es immer wahrscheinlicher, dass die Politik letztlich eine höhere Inflation akzeptieren würde. Das könnte aus ihrer Sicht sogar eine relativ einfache Lösung oder die einfachste Lösung sein, denn damit würden die Kosten verschleiert. Man muss also nicht mehr öffentlich über Transfers oder über Haftungssummen diskutieren.
Allerdings stellten die Professoren auf Nachfrage klar, dass sie von Inflationsrisiken deutlich unterhalb des zweistelligen Bereichs ausgehen. Sollte es aber dazu kommen, werde es sehr schwer, das Vertrauen in die Europäische Zentralbank wiederherzustellen. Um eine Frage haben sich die Wirtschaftsinstitute ganz bewusst gedrückt, ob nämlich Griechenland den Euro behalten sollte. Oliver Holtemöller vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle drückte es so aus.
Das politische Ziel, was, denke ich, im Euroraum immer noch vorherrschend ist, ist, die Eurozone, so wie sie jetzt im Moment ist, zu erhalten. Und wir wollen mit unserem Gutachten dazu beitragen, Handlungsempfehlungen zu tun. Was kann man tun, um diesem Ziel sich zu nähern? Ich würde dann vermuten, wenn man zu der Frage kommt, ob das jetzt für die Währungsunion oder für Griechenland das Beste ist, würden die Meinungen wahrscheinlich nicht ganz identisch sein.
Zwar wollen die Institute dem Troika-Bericht über Griechenland nicht vorgreifen, aber den zuletzt von Bundeskanzlerin Merkel und anderen geäußerten Optimismus, dass das Land schon große Fortschritte gemacht habe, mochten sie nicht teilen. Er sehe noch nicht, dass die griechische Wettbewerbsfähigkeit bisher signifikant gestiegen ist, erklärte Kai Karstensen vom Münchner Leibniz-Institut.
Soweit Peter Stützle aus Berlin. Wie sind diese Vorhersagen, diese Prognosen zu bewerten? Darüber hat sich meine Kollegin Vanessa Fischer mit dem Wirtschaftswissenschaftler Gustav Horn unterhalten.
Herr Horn, wird da Schwarzmalerei betrieben oder kommt da im nächsten Jahr wirklich nichts Gutes auf uns zu?
Ich möchte, die Kollegen haben recht. Sie haben ja ihre frühere Prognose deutlich revidieren müssen und ich sehe diese als eine realitätsnähere Prognose an, was Sie jetzt veröffentlichen. Denn der Euroraum ist in einer Rezession und davon kann sich Deutschland schlichterdings nicht isolieren. Denn über 40% unserer Exporte gehen dorthin. Und wenn da die Nachfrage wegbricht, dann spüren wir das, insbesondere die Exporteure.
Was bedeutet das für uns? Also geraten wir da in eine Spirale in Gesamteuropa zwischen Sparen und Wachstumsrückgang?
Das kann passieren. Wir sehen die Gefahr auch, denn gerade in den Krisenländern wird ja die Rezession nicht von stimulierenden Maßnahmen begleitet, sondern im Gegenteil. Man drückt ihnen immer härtere Sparauflagen auf. Und das führt in der Tat dort auf jeden Fall zu einer Abwärtsspirale. Und es besteht die große Gefahr, dass diese Abwärtsspirale immer weiter um sich greift. Ich hoffe daher, dass die Debatte in der Zukunft dahin geht, den Austeritätskurs, der in diesen Ländern gefahren wird, zu strecken. Nur dann können wir die Eurozone insgesamt überhaupt über Wasser halten und auch wir weiter etwas mit der Nase über der Wasseroberfläche sein.
Zu strecken würde bedeuten, wir geben auch Griechenland etwas mehr Zeit, so wie das IWF-Chefin Lagarde heute gefordert hat?
Das ist ein vernünftiger Vorschlag, denn die Sparauflagen sind schlicht und ergreifend zu hart. Die Kosten dieses Kurses sind zu hoch. Sie führen ja auch nicht zum gewünschten Ergebnis, denn die Staatsverschuldung sinkt ja dabei gar nicht. Denn weil die Steuereinnahmen wegbrechen, können die Griechen ihren Haushalt gar nicht konsolidieren. Und man muss endlich mal das Scheitern dieser Strategie anerkennen und einen Kurswechsel vornehmen, der vor allen Dingen darin besteht, diesen Ländern realistische Zeitvorgaben zu machen. Da ist dringend eine Kehrtwende nötig.
Was wären denn weitere stimulierende Maßnahmen? Was wäre da zu tun?
Wenn man jetzt den Austeritätskurs noch etwas streckt, also die Belastung etwas wegnimmt in diesen Ländern, dann kann sich schon der Euroraum im Laufe des nächsten Jahres stabilisieren und langsam wieder an Fahrt gewinnen.
Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Gustav Horn. Mit ihm hat sich Vanessa Fischer unterhalten. Gestern Abend teilte die Ratingagentur Standard & Poor's mit, die Bonität des Euro-Wackelkandidaten Spanien herabzustufen. Die Konkurrenten von Moody's hatten das bereits im Juni getan. In beiden Fällen liegt Spaniens Rating nun nur noch eine Stufe über dem sogenannten Ramsch-Niveau. Die Spanier selbst sind ganz überrascht. Das hätten sie nicht gedacht. Die Börsenhändler in Frankfurt waren aber gar nicht überrascht, berichtet Mischa Erhardt.
Als Griechenland im Frühjahr 2010 von der Ratingagentur Standard & Poor's abgewertet wurde, rauschten die Aktienmärkte in den Keller. Die Bonitätswächter mussten dafür einiges an Kritik einstecken. Heute, nach der Abwertung der Kreditwürdigkeit Spaniens, ist die Aufregung dagegen nicht besonders groß. Börsenhändler Andreas Lipko von MWB Fairtrade.
Ich denke, die Ratingagenturen reagieren jetzt natürlich darauf, auf die ganzen Diskussionen und auf die Sparbemühungen, die ja doch etwas zäh verlaufen. Und von daher hat man jetzt hier Fakten geschaffen, weil man sich ja doch in der Vergangenheit öfters das Argument anhören musste oder auch die Kritik, dass man zu spät reagiert hat.
Standard & Poor's begründet die Abwertung Spaniens mit der Rezession im Land und der Unzufriedenheit in der spanischen Bevölkerung gegen die Sparprogramme. Vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosigkeit und der Uneinigkeit zwischen den Regionalregierungen und der Zentralregierung in Madrid werde es Spanien zunehmend schwerfallen, die notwendigen Reformen durchzuführen. Auch der labile spanische Bankensektor trage zu dem schlechteren Urteil bei, argumentiert Standard & Poor's. Diese Probleme allerdings sind nicht erst seit gestern bekannt und daher kommt die Abwertung für den Chefvolkswirt der BHF-Bank Uwe Angenend wenig überraschend.
Ja, ich denke nicht, dass es für die Märkte überraschend kam. Das hing im Raum, dass ein Downgrade hier ansteht und dass es heute erfolgt. Und die Märkte haben ja auch recht gelassen auf die Ankündigung reagiert.
Der deutsche Aktienmarkt hat sogar nach verhaltenem Start ins Plus gedreht, nachdem die Nachricht aus Spanien kam, dass sich die dortigen Banken im September erstmals seit einem Jahr wieder weniger Geld bei der Europäischen Zentralbank leihen mussten. Ein wenig Entspannung also im spanischen Bankensektor. Auch am Rentenmarkt verzeichneten Staatsanleihen aus Spanien nur geringe Aufschläge. Das führen Finanzexperten wie Andreas Lipko vor allem auf die Ankündigung der Europäischen Zentralbank zurück, dafür bereit zu stehen, im Notfall im großen Stil Staatsanleihen aus den Krisenländern Spanien und Italien aufkaufen zu wollen.
Man wird hier weiter interagieren in dem Markt, man wird hier bei den Staatsanleihen, gerade im italienischen und spanischen Bereich, hier weiter intervenieren, dass die Renditen nicht ausufern. Und von daher denke ich, dass hier erstmal von der Seite die Gefahr gebannt ist.
Zur Bedingung, die Staatsschuldenpapiere aus den Krisenländern aufzukaufen, hat EZB-Chef Mario Draghi gemacht, dass die betreffenden Länder einen Hilfsantrag beim Rettungsfonds ESM stellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Spanien diesen Weg nun geht, ist mit der Abstufung gestiegen.
Mit diesem Downgrade denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass Spanien hier den Antrag stellen wird. Und ich glaube nicht, dass das ein Antrag auf Aufnahme unter den Rettungsschirm sein wird. Es gibt auch eine vorsorgliche Kreditlinie, die Spanien ziehen kann und dann würde die EZB hier auch intervenieren,
sagt Uwe Angenend. Die Augen richten sich mit Blick auf Spanien, also auf den Euro-Rettungsschirm und die Europäische Zentralbank. Und damit hat sich die Rangordnung in der Krise verschoben. Zentralbank übertrumpft Ratingagenturen.
Ein Bericht von Mischa Erhardt aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Das kränkste aller kranken Euro-Sorgenkinder, das ist der griechische Patient. Die Hellenen stehen in dieser Woche auch in Tokio ganz oben auf der Tagesordnung beim Jahrestreffen von IWF und Weltbank. Während IWF-Chefin Christine Lagarde die Europäer ein ums andere Mal mahnt, etwas mehr Tempo bei der Krisenbewältigung an den Tag zu legen, sendet sie nun ein anderes Signal. Wenigstens den Griechen könne man mehr Zeit geben. Das hat sie in Tokio jedenfalls gesagt. Mein Kollege Rolf Wenkel mit Einzelheiten.
Für Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, ist die Schuldenkrise in Euroland immer noch das Epizentrum der globalen Krise. Der IWF arbeite unermüdlich an der Rettung Griechenlands. Notfalls müsse das Land 2 Jahre mehr Zeit bekommen, um auf die Beine zu kommen, sagte die IWF-Chefin am Donnerstag zum Auftakt der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Tokio.
Where should we see action?
Wo müssen wir Taten sehen? Sicherlich in Europa und speziell in der Eurozone. Denn das ist immer noch das Epizentrum der Krise und dort besteht der größte Handlungsbedarf. Die gute Nachricht sei, dass mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der am Montag seine Arbeit aufgenommen hat, und mit der Ankündigung eines Anleihekaufprogramms durch die Europäische Zentralbank wichtige und richtige Weichen für die Lösung der Euro-Krise gestellt worden seien. Die schlechte Nachricht sei, dass dies Monate gebraucht habe. Sie erhoffe sich, dass die nächsten Schritte zur Krisenbewältigung schneller und entschlossener angegangen würden. Das gelte insbesondere für die Kontrolle des Bankensystems und die angestrebte Bankenunion in Europa. Während sie die europäische Krisenpolitik also zu mehr Eile mahnt, will sie auf der anderen Seite den betroffenen Ländern an der Peripherie mehr Zeit für eine Konsolidierung geben.
Time is of the essence.
Die Zeit ist entscheidend. Viele Länder arbeiten zurzeit an der Reduzierung ihrer Haushaltsdefizite. Und anstatt alles auf einmal zu wollen, ist es manchmal besser, mehr Zeit zu haben. Das haben wir für Portugal vertreten, das befürworten wir auch für Spanien und dafür treten wir auch in Griechenland ein. Finanzmärkte reagieren in Sekunden, politische Entscheidungen brauchen Monate. In Tokio sind die Finanzminister und Notenbankchefs aus fast allen 188 Mitgliedsländern zusammengekommen und sie leiden alle mehr oder weniger unter der globalen wirtschaftlichen Eintrübung. Vor allem die Schwellen- und Entwicklungsländer haben zunehmend weniger Verständnis dafür, dass der reiche und entwickelte Kontinent Europa seine Probleme nicht besser und schneller lösen kann. Die IWF-Chefin muss deshalb in Tokio das europäische Krisenmanagement auch ein wenig in Schutz nehmen. Das ist eine Sache der parlamentarischen Praxis und der parlamentarischen Verfahren. So arbeitet nun mal das Euro-Krisenmanagement. Es braucht die Unterstützung und den Konsens von 17 Mitgliedstaaten und die wiederum müssen ihre parlamentarischen Institutionen einbinden. Man muss abwägen zwischen der Effizienz der Finanzmärkte auf der einen und der Demokratie auf der anderen Seite. Die Weltbank, die Schwesterorganisation des IWF, die insbesondere der Entwicklungspolitik und der Armutsbekämpfung verpflichtet ist, arbeitet zwar scheinbar an anderen Fronten, hat aber die gleichen Ziele wie der IWF. So sagte Weltbankpräsident Jim Yong Kim in Tokio, unser Job in der Weltbankgruppe ist es, sicherzustellen, dass das Wachstum, das wir in den letzten 5 Jahren in Afrika, Lateinamerika und in Asien gesehen haben, nicht durch eine Verschlechterung der Lage aufgefressen wird. Für die Weltbank hat der Kampf gegen explodierende Lebensmittelpreise und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit höchste Priorität. Zudem will Kim den Kampf gegen den Klimawandel zur Chefsache machen. Die Wissenschaft sei sich einig, dass die globale Erwärmung von den Menschen verursacht werde. Deshalb müsse man Armutsbekämpfung und den Kampf gegen den Klimawandel durch neue Ansätze miteinander verbinden. Das hat ihm prompt das Lob der Hilfsorganisation Oxfam eingebracht. Zu viele Führer scheuen davor zurück, den Klimawandel kategorisch als das wahre Problem zu benennen, heißt es in einem Oxfam-Kommentar. Deshalb begrüßen wir Kims Kritik an den Klimaleugnern ausdrücklich.
Die Griechen, die Lebensmittelpreise und jetzt der Klimawandel. Die Weltbank kämpft an vielen Fronten. Mit diesem Beitrag, den Rolf Wenkel aus Tokio überspielt hat, endet der Podcast an diesem Donnerstag. Für Ihr Interesse bedankt sich der Ulrich Kaufmann.
Das war ein Podcast der DW.
Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.